Ich möchte mit euch heute sprechen, über was wir als Lukas-Gemeinde träumen, von was wir träumen. Ich möchte ein bisschen mit euch über die Zukunft der Gemeinde nachdenken und was unsere Vision ist. Ich möchte aber beginnen, indem wir ein bisschen zurückschauen, weil ich habe vor ein paar Wochen einen Ausschnitt aus einem Video geschickt bekommen von Johannes Haag, ein Video von 1966, das Jahr, in dem die Lukas-Gemeinde diese Kurfürstenstraße 133 kaufen konnte. Damals hieß sie noch Christliche Gemeinschaft. Nach dem Mauerbau 61 war die Gemeinde in zwei Teile geteilt worden. Die Mitglieder, die im Westen wohnten, die konnten noch zu ihrem Gottesdienstort am Potsdamer Platz gehen. Aber dann wurde die Mauer gebaut und die Stadtplanung veränderten sich und so mussten wir umziehen. 1966 konnte man dann dieses Gebäude hier erwerben. Und man konnte das Grundstück kaufen. Beim Bezug stellte man fest, dass das Dach undicht ist. Und wenn man kein Geld für Handwerker hatte, traf man sich dann samstags zu Baueinsätzen, um die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Das kommt uns ja irgendwie so bekannt vor mit den Baueinsätzen, ne? Und von einem dieser Baueinsätze wurde ein Video gemacht. Noch ganz ohne Ton, aber man bekommt einen kleinen Eindruck und einen kleinen Auszug daraus will ich euch mal zeigen. Was ich so cool fand... Auf dem Video sieht man Winfried Völkner, dessen 75. Geburtstag wir hier neulich gefeiert haben. Man sieht Ruth Gehmann und Ilse Müller, die beide noch leben, aber nicht mehr kommen können. Ist der Vater von Hans-Martin Schneider, den man da sieht. Der Papa von Johannes Haag ist darauf. Der Vater von meiner Mutter, Monika Pust. Mein Großvater ist drauf zu sehen, der Großvater meiner Frau. Und was mich auch beeindruckt hat, die Gemeinde damals, die war ja nicht richtig groß. Die bestand aus Geflüchteten aus Pommern und aus Schlesien. Einige von denen waren in Kriegsgefangenschaft gewesen. Dazu muss man sich nochmal die Umstände in Berlin vorstellen. Berlin war ja nicht gerade stabil. Es war ja nicht besonders zukunftssicher. Die Stadt war geteilt, besetzt von Siegermächten. Das Militär sehr präsent. Keiner wusste, wie das alles ausgehen würde. Und die gesellschaftlichen Umwälzungen, die kündigten sich schon an. Aber da ist diese kleine Gruppe. Diese kleine Gruppe von Jesus-Nachfolgern, die an einen lebendigen Gott glauben und glauben, dass Gemeinde Jesu Zukunft hat. Finanziell dieses Gebäude zu kaufen, dieses Grundstück, war natürlich eine Herausforderung. Aber die waren drauf wie so viele Christen. Ey, wenn Jesus 100% für mich gegeben hat und 10% von mir haben möchte als Ausdruck meines Glaubens, meiner Zuversicht auf ihn, hey, dann möchte ich die geben, damit Menschen gedient wird, damit Menschen Jesus kennenlernen können. Und du und ich, wir stehen heute auf den Schultern dieser Gruppe. Ohne die würde es uns nicht geben. Ohne ihr Glaubensinvestment, ohne ihre Jesus-Nachfolge, ohne ihr Investieren und ihre Treue gäbe es diese Lukas-Gemeinde nicht. Und ich stelle mir vor, wenn die das alles sehen könnten und um das wüssten, wie glücklich die wären, dass sie damals investiert haben, dass sie das möglich gemacht haben, dass sie diesen Glauben aufbringen konnten. Du und ich stehen auf dem Glauben einer anderen Generation, dass Leute investiert haben in einen lebendigen Gott. Ich werde euch heute über ein paar Verse nachdenken, die Jesus gesprochen hat in einer Rede, in einem Gespräch, sehr vertraut mit seinen engsten Freunden. Und Johannes hat sie im 15. Kapitel seines Buches über Jesus aufgeschrieben. Und drei Verse oder vier Verse möchte ich euch damit hineinnehmen und darüber mit euch nachdenken. Jesus sagt da Folgendes: Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich habe aber euch alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, dann wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Soweit mal Jesus hier im Original. Jesus beginnt hier mit einer gewaltigen Aussage. Eine Aussage, die so viel über ihn selber aussagt. Er spricht mit ihnen als ihr Rabbi, als ihr Meister, als der Gottessohn, der Messias und sagt, ihr seid meine Freunde. Ihr seid nicht meine Diener, ihr seid nicht meine Arbeiter, ich nenne euch meine Freunde. Erinnern wir uns nochmal, wer da jetzt vor ihm sitzt. Das ist ja keine Heldenschar. Das sind ganz gewöhnliche Menschen, teilweise sehr spezielle Menschen. Besonders macht sie eigentlich nur, dass sie von dem Gottessohn, von Jesus Christus geliebt und von ihm erwählt worden sind. Seine Zuneigung sahen sie weder kommen, noch konnten sie seine Gunst sich irgendwie verdienen. Es war Jesus, der sie in seiner Mannschaft wollte, der sie aufsuchte. Er mochte ihre Nähe, obwohl sie jetzt nicht nur Kluges von sich gaben. Und sie ging ihm auch nicht auf den Wecker mit ihren ganzen Macken und Fehlern. Und er wollte sie immer wieder daran erinnern, dass wenn sie sich selber disqualifizieren würden und denken würden, Jesus, ich bin gar nicht gut genug, dein Freund zu sein, dass er sagen wollte, ey, denkt daran, nicht ihr wolltet mich, sondern ich wollte euch. Ich wollte die Freundschaft mit euch. Als du und ich uns heute Morgen aus dem Bett gequält haben, was hat Gott da über diesen Gottesdienst gedacht? Hat er gedacht, ey, wann kommen endlich meine Arbeiter zusammen? Wann kommen endlich meine Diener, damit ich ihnen neue Aufgaben geben kann? Nein, Gott hat gedacht, ey, heute kommen meine Freunde. Heute kommen meine Kinder zusammen. Und ich freue mich auf sie, mit ihnen zu reden und sie zuzurüsten für die nächste Woche und sie zu trösten und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wisst ihr, wenn Jesus an uns zusammen denkt, dann denkt er nicht, ey, ich bin der Boss und ihr seid meine Knechte, obwohl das ja nicht falsch wäre, sondern Gott denkt in Beziehungskategorien, ey, ich bin der Vater und ich freue mich auf meine Kinder, ich bin ein Freund und ich freue mich auf meine Freunde. Es klingt so abgefahren, aber das ist, was Gemeinde Jesu ist. Gemeinde ist seine Familie. Gemeinde sind seine Freunde. Die Lukas-Gemeinde, das ist die Familie Gottes. Die Lukas-Gemeinde sind die Freunde von ihm. Jesus fährt dann fort in Vers 15, ich habe euch alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich glaube, Jesus macht hier vor, was herausragende Leiterschaft ist. Jesus leitet seine Freunde nicht über Hierarchie und Autorität. Ich bin der Boss, ich habe das Sagen, also macht, was ich euch sage. Er leitet auch nicht über To-Dos oder über Aufgaben. Er leitet auch nicht mit Druck, sondern er leitet über Nähe. Er leitet über Vertrautheit. Er leitet über Offenheit. Ey, ich habe euch alles anvertraut. Ihr wisst Bescheid. Es ist alles gesagt. Es gibt keine versteckte Agenda irgendwo noch im Hintergrund, sondern ihr kennt das Herz Gottes. Ihr kennt das Herz des Vaters. Ihr wisst, was den Vater bewegt. Ihr wisst, was den Vater beschäftigt. Und ich lade euch ein, Teil dessen zu werden, was ihn bewegt. Teil dessen zu sein, was er möchte und ihn zu repräsentieren und das zu verkörpern, was ihm wichtig ist. Eine Vision, die wir als Lukas-Gemeinde haben, die wir formuliert haben, ist, hey, unser Wunsch, unser Traum, unsere Vision ist, Jesus immer ähnlicher zu werden. Jesus immer ähnlicher zu werden mit dem, was ihm wichtig ist, was ihm etwas bedeutet. Und wisst ihr, eine Sache, die Gott wirklich von Herzen bewegt, das sind Menschen. Was Gott beschäftigt, sind Menschen. Was Gott von Herzen liebt, sind seine Menschen. Weißt du, für wen er den Garten Eden geschaffen hat? Menschen. Weißt du, mit wem er die Ewigkeit verbringen möchte? Es sind Menschen. Für wen sind alle seine Verheißungen und Zusagen in der Schrift, die er gegeben hat? Die sollen Menschen gelten. Von wem lässt er sich finden, wenn sie ihn von ganzem Herzen suchen? Menschen. Für wen hat Jesus sein Leben gegeben an Karfreitag und das von den Toten auferstanden um Ostersonntag? Für Menschen. Wir feiern, dass Jesus der größte oder Gott der größte Menschenfreund ist, den es gibt. Wenn unsere Vision ist, dass wir Jesus immer ähnlicher sein wollen, wisst ihr, was wir dann werden sollen? Sind Menschenfreunde. Darf ich dich mal fragen, hast du Menschen noch lieb? Lässt du für Menschen dich noch von deinem Tagewerk unterbrechen? Wie der barmherzige Samariter seinen Alltag unterbrach, als ein Mensch ihn brauchte? Diese Geschichte, die Jesus erzählte als Warnung an alle Menschen, an alle frommen Leute, das Wichtige nicht zu übersehen? Wie steht es um deine Menschenliebe? Nehmen wir mal die letzten 3 Jahre. Ist da Menschenliebe in dir gewachsen oder allgemeine Distanz, allgemeine Vorsicht? Vielleicht sogar Misstrauen gewachsen oder Verachtung? Wir als die Freunde von Jesus, als Gemeinde Gottes, wo unsere Vision ist, Gott ähnlicher zu werden, wir sollen Menschenfreunde werden. Nicht, weil wir naiv sind. In gewisser Weise sind wir sogar viel realistischer als alle anderen, weil wir von der Sünde des Menschen ausgehen und wissen, was in den Herzen von Menschen lebt. Aber da ist dieser Vater, der sein Leben gibt für Menschen, mit dem er die Ewigkeit verbringen will. Wir träumen davon, dass wir ein Ort sind, der dafür bekannt ist, dass man Menschen liebt, dass wir Menschenfreunde zusammenkommen. Das ist unsere Vision, ein Ort zu sein, wo wir Jesus immer ähnlicher sein werden und Menschenfreunde hier zu finden sind. Ein zweites. In Vers 16 sagt Jesus, ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Jesus macht hier eine riesige Perspektive für unser Leben auf. Er sagt, wir dürfen Dinge tun, die bleiben. Wir dürfen ein Leben führen, das ein Echo in der Ewigkeit findet. Wir dürfen ein Leben mit Ewigkeitsperspektive führen, mit Ewigkeitswert. Bleibende Frucht, das sind alles Dinge, die wir aus Liebe zu Jesus tun. Aus Dankbarkeit für ihn tun, aus im Auftrag von ihm, wie wir mit ihm tun und für ihn tun. Und eine Frucht, an der wir Anteil haben dürfen, ist, dass wir Menschen helfen, Jesus Christus zu finden. Wenn wir dazu beitragen, dass Menschen Erlösung in Jesus Christus finden, dass sie geistig wiedergeboren werden, Kinder Gottes werden, dann ist es eine der größten Dinge, die wir tun dürfen. Und deswegen haben wir das mal so formuliert. Wir träumen davon, immer mehr Menschen von Jesus zu begeistern. Das ist was wir uns als Gemeinde hoffen und wünschen und träumen, immer mehr Menschen für diesen Jesus zu begeistern, damit sie ihn kennenlernen. Wie bedeutend das ist, das zeigt eine Situation, die in Lukas 19 berichtet wird. Das ist relativ am Ende seines Lebens, aber da ist Jesus ein letztes Mal auf dem Weg nach Jerusalem. Und er ist auf den Hügeln vor der Stadt, als er plötzlich innerlich bewegt wird und anfängt zu weinen. Wer schon einmal in Jerusalem gewesen ist, der kann sich die Szene ganz gut vorstellen. Man steht auf den Hügeln rings um Jerusalem, rings auf den Hügeln vor Jerusalem und dann blickt man so auf diese alte Stadt Gottes hinunter. Das ist ein wunderschöner Blick, den man da vor Augen hat. Jerusalem galt damals schon einer der schönsten Städte in der bekannten Welt. Der zweite Tempel stand noch, der die Häuser mit seinen goldenen Dächern so überragte. Auch der Königspalast von Herodes war noch von weitem zu sehen. Jesus war schon ganz oft in Jerusalem gewesen. Er war schon ganz oft diesen Weg gegangen. Aber dieses Mal hält er an und er fängt an zu weinen. Die Jünger haben sich bestimmt angeschaut und gesagt, ey, was ist denn los? Was ist mit Jesus los? Sie sahen nur den großartigen Anblick und ihnen ging das Herz auf. Aber Jesus sah noch was anderes. Er sah auch die imponierenden Gebäude, aber er sah in die Häuser hinein. Er sah hinter die Mauern, hinter die Fassaden. Und was bekam er dort zu sehen? Er bekam dort Menschen zu sehen, die Gott nicht kennen. Verlorene Menschen. Er sah in die Herzen und er sah, dass sie mit Gott nicht unterwegs sind und dass sie ihre Ewigkeit verspielen. Und es berührte ihn und es brachte ihn zum Weinen. Er weinte über die Pharisäer und die Gesetzeslehrer, die super fromm, die mit ihrer Gesetzlichkeit allen die Luft abschnitten. Und er weinte über die, die Gott beiseite gelegt hatten, weil sie glaubten, ihn nicht zu brauchen. Und er weinte über die, die ihn einfach ignorierten. Das berührte ihn. Zum Glück blieb es nicht bei seinen Tränen. Zum Glück blieb es nicht bei einem sentimentalen Moment, den Jesus mal hatte. Einige Tage später gab er für diese verlorenen und gottlosen Menschen sein Leben. Hat er vor den Toren Jerusalems in einer Hinrichtungsstätte namens Golgatha sein Leben für Menschen ohne Gott gelassen? Ließ er sich kreuzigen? Nahm er die Strafe auf sich, die sie mit ihrer Ablehnung, mit ihrem Desinteresse, mit ihrer Lieblosigkeit Gott gegenüber auf sich geladen hatten? Wisst ihr, Jesus ist nicht nur ein Vorbild, er ist nicht nur ein weiser Lehrer. Jesus ist wirklich ein Retter von Menschen, damit sie nicht verloren gehen in die Ewigkeit, sondern dass sie ewiges Leben geschenkt bekommen und mit Gott zusammen die Ewigkeit verbringen. Er ist gekommen, um aus gottfernen, gottnahe Menschen zu machen, aus gottlosen Kinder Gottes zu machen. Wisst ihr, was auffällt? Jesus hat in den schwersten und härtesten Situationen seines Lebens nicht geweint. Nicht, als sie ihn verspotten und verhöhnen, nicht, als sie ihn auspeitschen und foltern, nicht, als sie ihm die Dornkrone überziehen, nicht, als die Nägel durch die Füße und Beine gerammt werden, aber er weint, als er verlorene Menschen sieht. Er weint, als er sieht, dass Menschen nicht dem Vater nicht verbunden sind und dass er dieser Stadt Frieden bringen sollte und sie ihn aber nicht empfangen wollte. Wir als Lukas-Gönner, wir träumen davon, mehr und mehr Menschen für Jesus zu begeistern, weil Jesus uns mit dem Vater versöhnt hat und wir etwas leben dürfen, was Gott allen Menschen schenken möchte, nämlich versöhnte Beziehung mit ihm. Und wir wollen, dass sie diesen Menschenfreund kennenlernen, dass sie diesen Gottesfreund, diesen Gottesrettergott kennenlernen. Das ist natürlich die Mission jeder Kirche, aber es ist auch die Mission unserer Kirche. Denn wir wissen, was seine Liebe mit uns gemacht hat und wir wünschen sie jedem Menschen. Jesus fährt fort. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, dann wird er es euch geben, was immer es auch sei. Wisst ihr, was ich mir wünsche, ist, dass wir als Gemeinde uns eins machen und eines vom Vater erbitten, nämlich, dass er Menschen rettet in unserer Stadt. Sei es unsere Familienangehörige, sei es unsere Freunde, sei es unsere Kollegen, unsere Nachbarn, Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Dass die Jesus kennenlernen, dass die Jesus lieben lernen. Dafür sollten wir uns eins machen. Dass mehr und mehr Menschen diesen Menschen, Jesus, diesen Menschenfreund und Rettergott kennenlernen. Zuletzt sagt Jesus hier, einander zu lieben. Das ist das Gebot, das ich euch gebe. Jesus schaut Petrus an, er schaut Johannes an, er schaut Andreas an, Bartholomäus und Jakobus und sagt, ey, ihr sollt einander lieben, ihr sollt euch umeinander kümmern, ihr sollt einander das Last des anderen tragen. Verliert euch nicht aus den Augen, sondern kümmert euch umeinander. Und dieses Gebot ging zuerst an diese 12, dann an jede Generation bis heute. Und heute an uns. Ich möchte dich einladen, Teil dieser Vision Gottes zu werden, Teil der Geschichte Gottes auf dieser Welt zu werden. Ich möchte dich einladen, diese Vision Gottes zu deiner eigenen zu machen. Nicht nur ein Mitläufer zu sein, nicht nur irgendwie an der Seite mitzulaufen und zu sagen, Gott, wenn dir das wichtig ist und wenn das deine Vision von Kirche ist und wenn das deine Vision für die Lukas-Gemeinde ist, ich möchte mitmachen, ich möchte ein Repräsentant deiner Geschichte werden. Dass wir gemeinsam Menschen lieben, Menschenfreunde sind und gleichzeitig ein riesiges Hinweiszeichen auf den lebendigen Gott, dass Menschen Jesus kennenlernen können. Ich will dich heute Morgen einladen, dich mit dieser Gemeinde und unseren Zielen, unserer Vision zu identifizieren und dem, was Gott uns hier aufs Herz gelegt hat und es mitzutragen und daran mitzuwirken. Ich finde, dass Gott uns ganz schön große Dinge mit aufs Herz gelegt hat und wir ganz schön große Dinge mit ihm bewältigen, weil Leute mutige Schritte unter uns auf das alles zugegangen sind. Wir haben unsere alte Kurfürstenstraße 133 umgebaut, für 3,6 Millionen Euro. Warum haben wir das gemacht? Weil wir an die Zukunft von Gemeinde Jesu glauben. Und weil wir das umgebaut haben für Menschen, die noch gar nicht da sind, die aber eines Tages hier zugehörig werden sollen. Unsere Kinder brauchen mehr Raum. Und wir brauchen mehr Raum für Menschen, dass sie einander sich begegnen können. Also haben wir das in die Hand genommen und gemacht. Wir haben als Gemeinde trotzdem in Personal investiert. Warum? Weil das Menschen zugutekommt, weil Menschen dadurch geholfen wird und es einen Rahmen schafft, in dem Menschen gedient wird, in dem Leben gute Strukturen bekommt. Als wenn das nicht schon Aufgabe genug wäre, sind wir dabei, zwei Gemeinden zu gründen. Gründungen, wo sich mittlerweile schon über 40 Leute treffen. Am Dienstag waren diese Gründerteams hier im Forum und haben erzählt, dass sie nicht Gemeinde gründen, weil sie mit der Lukas-Gemeinde unzufrieden wären. Im Gegenteil, sie lieben diese Gemeinde. Aber sie lieben auch die Menschen in ihrer Umgebung und merken, dass es schwer ist, sie nach Schöneberg einzuladen. Also versuchen sie vor Ort Gemeinde zu gründen. Und das feiern wir doch, oder? Dass Leute aus unserer Mitte sagen, ey, ich will diesen Menschenfreund und Rettergott meinen Leuten vorstellen. Die Missionare in Kambodscha, die wir unterstützen, in Sambia, in Berlin. Wir haben befreundete Werke, die überall auf der Welt unterwegs sind und die wir supporten als Gemeinde. Und dennoch sind wir hier in Lukas eine wachsende Gemeinschaft. An manchen Sonntagen rückt der dritte Gottesdienst ganz schön nah, weil Leute kommen, die Fragen haben, weil Leute kommen, die eine geistliche Heimat suchen, weil Leute sich das erste Mal mit Glauben überhaupt beschäftigen. Ich persönlich finde es so eine Riesenfurcht, in einer Gemeinde zu leben, die Gott liebt und ihm von Herzen dienen möchte. Die nicht groß von sich selber denkt, aber Gott Großes zutraut. Und die nicht zögern will, wenn Gott Dinge auftut, da hineinziehen und zu sagen, ja Gott, das wollen wir. Was immer du möchtest, das wollen wir auch tun. Ich meine, schaut man sich mal das große Bild an, dann ist es doch schon erstaunlich, was Gott alles macht. Eine Lukas-Gemeinde in Schöneberg, zu der mehr und mehr Menschen kommen, mit einem neuen Gemeindehaus, einem Café, was für Menschen da ist, einem Kinderland, was für Kinder da ist, gleichzeitig zwei Gemeindegründungen, die am Start sind und denen vieles Gutes passiert, eine Gemeinde voll mit jungem Volk, vielen jungen Menschen, ganz vielen Menschen, die das seit 1, 2, 3, 4 Jahren erst Jesus kennenlernen, andere, die schon seit 30, 40 Jahren unterwegs sind, Mütter und Väter im Glauben sind. Dann haben wir eine Wohnhilfe, wo Menschen geholfen wird, die von der Straße kommen, die irgendwo Wohnraum brauchen und Betreuung brauchen. So viel Angebote und Programme. Manchmal reden Leute mit mir und sagen, ey, euch geht's ja richtig gut. Hier funktioniert ja alles, läuft bei euch. An manchen Tagen antworte ich, ja, Gott meint es echt gut mit uns. Und an anderen Tagen denke ich, ja, wenn du wüsstest, wenn du das Hecheln mancher Leute unter uns hören würdest, wenn du wüsstest, wie groß die Vision ist, die Gott uns gegeben hat und die, was er noch alles mit uns vorhat und wen und was wir dazu noch alles brauchen, wovon wir träumen. Ich möchte dich fragen, ob, wenn du es noch nicht bist, ob du nicht überlegen willst, dich innerlich zu unserer Vision zu stellen, zu dieser Gemeinde zu stellen und für die Vision Gottes in unserer Mitte, für die Geschichte Gottes mit dieser Gemeinde, dich voll zu engagieren und zu sagen, ja, zu denen und zu dieser Gruppe möchte ich auch gehören. Wir brauchen mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die anderen dienen. Das ist in unserer Gemeinde einfach so. Zwei Gemeindebegründungen bedeuten automatisch, dass uns tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen. Wir können in fast jedem Bereich der Gemeinde Hilfe gebrauchen. Wir brauchen Leute, die sagen, ich bin dabei, zähl auf mich, ich bringe mich ein. Was soll ich machen? Wenn du einsteigen willst, dann komm auf mich zu, komm auf Pastor Klaus Schröder zu und wir helfen dir, das Team zu finden, in dem du helfen kannst. Wir brauchen mehr Menschen, die mit ihren Finanzen einsteigen. Könnt ihr euch vorstellen, dass bei einem Umbau von 3,6 Millionen, der 1,6 Millionen teurer geworden ist als gedacht, zwei Gemeindegründungen und einer wachsenden Gemeindearbeit, dass wir mehr Menschen brauchen, die helfen, die Last zu tragen. Willst du nicht eine ganz verlässliche Säule der Lukas-Gemeinde werden, finanziell gesehen? Mit deinem Geld dazu beitragen, diese Vision Gottes mitzutragen, die Gott uns gegeben hat? Wir haben es an der einen oder anderen Stelle schon gesagt, wir brauchen mehr Spenden in Höhe von 100.000 Euro jedes Jahr. Das Gute ist, wir hängen nicht an 1, 2, 3 Spendern als Gemeinde, sondern wir sind eine Gemeinde, wo es ganz, ganz viele Menschen gibt, die wie Säulen sind, die diese Last gemeinsam tragen. Hast du nicht Lust, auch eine zu werden? Einzusteigen in diese Geschichte Gottes mit dieser Gemeinde? Einzusteigen und zu sagen, ich bin dabei, ich will mittragen? Keiner kann uns kontrollieren, was jemand gibt. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Aber hast du nicht Lust, Teil dieser Geschichte Gottes zu werden? Und dann, was wir auch brauchen, und damit möchte ich schließen, sind Menschenfreunde. Wenn wir wirklich Jesus ähnlicher werden wollen und Menschen Gott so viel bedeutet, dann brauchen wir Neugierde auf Menschen. Dann brauchen wir Menschen, die Lust haben, Leute in dieser Gemeinde kennenzulernen, auf Leute zuzugehen, einzuladen, miteinander ins Gespräch zu kommen. dass wir Gemeinschaft bleiben. Diese Woche hatte ich eine Sprachnachricht auf meinem Handy und hat eine Frau aus unserer Gemeinde erzählt, dass sie sonntags nach dem Gottesdienst, wenn der Segen gesprochen ist, so einmal ehrlich Gott fragt, Gott, gibt es heute jemanden, mit dem ich sprechen soll? Gibt es jemanden, mit dem ich begegnen soll? Und sie wollte mir das sagen, weil sie sagt, im Café passieren so viele Dinge, die ihr gar nicht mitbekommen könnt, aber Gott ist da echt am Wirken. Gott macht da etwas. Ey, vielleicht wird es etwas, was du auch beten kannst, nach dem Segen zu sagen, Gott, wenn du mich heute irgendwie nutzen möchtest, dann zeig mir einen Menschen, zeig mir eine Gruppe. Wem darf ich dienen? Mit wem soll ich ins Gespräch kommen? Wen soll ich mal ansprechen? Wir brauchen Menschen, die Menschenfreunde sind, die eine Neugierde auf Leute haben, wie Jesus sie hatte. Ich möchte schließen mit einem Blick auf die Zukunft. Ich glaube, dass Gemeinde Jesu das bedeutendste Werk in der ganzen Geschichte der Menschheit ist. Überleg mal, die Familie Gottes gibt es überall auf der Welt. In jedem Land, in fast jeder Stadt, in fast allen Kulturen, in allen Sprachen treffen sich Menschen heute, um die Bibel aufzuschlagen, um Gott anzubeten, um miteinander seine Familie zu sein. In vielen Ländern ist Gemeinde Jesu gar nicht gewollt, existiert sie nur im Untergrund. Werden Christen verfolgt, aber trotzdem ist sie nicht klein zu kriegen. Nicht nur das, sie wächst immer noch. Gemeinde Jesu wächst und wächst. Stell dir einfach mal kurz das Jahr 3000 nach Christus vor. Keiner von uns weiß ja so richtig, was dann auf dieser Welt ist. Amerika ist vielleicht nur eine ganz kleine Nummer. Afrika möglicherweise die herrschende Großmacht in der Welt. Europa ist arm und verlassen. ChatGPT weiß keiner, was das sein soll. Facebook gibt es schon ewig nicht mehr. Bayern München ist irgendein Dorfclub und in irgendeiner Regionalliga. Aber Hertha spielt endlich mal wieder mit um die deutsche Meisterschaft. Keiner weiß, was dann ist. Keiner weiß, wie das Jahr 3000 nach Christus aussieht. Aber eines wird es auf jeden Fall geben. Nämlich die Gemeinde Jesu. Die Kirche wird es auf jeden Fall geben. Diese Gruppe von Nachfolgern Jesus, die wird es immer noch geben. Denn Jesus macht wahr, was er gesagt hat. Selbst die Vorhöfe der Hölle werden Gemeinde Jesu nicht überwinden. Sie ist unbesiegbar, sie ist unüberwindbar. Aus der Sicht Jesu ist Gemeinde das größte Werk der ganzen Menschheitsgeschichte. Und wir stehen auf den Schultern einer Generation und der Generation davor. Und auf ihrem Gottvertrauen, auf ihrem Glauben, auf ihrem Investment, auf ihrer Liebe, auf ihrem nicht aufhören zu investieren in die Sache Gottes. Du und ich, wir wissen nicht, wer eines Tages dankbar sein wird für dich und für mich, weil sie auf unserer Liebe, auf unserem Investment, auf unserer Mühe, auf unserem Einsatz stehen. Und für sie ist unglaublich wichtig war, dass wir unserem König gefolgt sind, dass wir Jesus groß gemacht haben, dass wir mit unserem Leben Jesus angebetet haben. Das ist nicht verrückt, Jesus lädt dich und mich ein, Anteil am größten Werk der Geschichte zu haben. Das größte Werk der Geschichte mitzuprägen und mitzugestalten. Teil der Familie Gottes zu sein. Teil des Volkes Gottes in dieser Welt. Was für eine Vision. Was für eine tolle, tolle Aufgabe, die wir gemeinsam miteinander haben. Amen. Wir beten und dann wollen wir Jesus anbeten. Jesus, was sind wir dankbar, dass wir heute Morgen hier sitzen und zu deiner Familie gehören dürfen, zu deinem Volk gehören dürfen, dass du uns sogar Freunde nennst und dass wir wissen dürfen, was den Vater bewegt, was ihn schmerzt, wonach er sich sehnt, was er genießt und was er feiert. Und danke, dass du sogar uns liebst als Menschen, die es nicht verdient haben, die dich so oft ignorieren, die es manchmal schwer haben, dir zu vertrauen, manchmal im Alltag irgendwie dich völlig vergessen. Aber danke, dass du uns erwählt hast. Danke, dass du unsere Freundschaft begründet hast. Und dass wir dir immer ähnlicher werden dürfen. Und dass du uns einlädst, Teil deiner Vision zu sein. Danke für all das, was die Lukas-Gemeinde ist, was du in der Geschichte mit ihr hattest, und in Zukunft noch mit ihr vorhast. Wir wollen dazu Ja sagen, Jesus. Wir wollen, dass eines Tages Menschen zurückblicken und sagen, wie gut, dass es damals diese Menschen gab, die dich geliebt haben und auf deren Schultern sie dann stehen. Danke für diese große, große Perspektive, mit der wir leben dürfen, die so größer, viel größer ist als unser eigenes kleines Leben. Danke für diese Gruppe, zu der wir gehören dürfen. Amen.